Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir haben uns für den Dezember ein Thema ausgesucht, das sehr schön ist, glaube ich, aber wir werden sehen. Es heißt Gemeinschaft. Und als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass in dem Wort Gemeinschaft, gemeinsam, drinnen steckt gemein und einsam. Das irritiert mich ein wenig. Was sagst du dazu?
Habe ich bisher noch nicht so drüber nachgedacht, muss ich spontan sagen. Aber vielleicht ist ja gerade das so eine Spannung. Wir haben ja auch schon mal über Einsamkeit gesprochen. Und dass Einsamkeit tatsächlich ein Riesenthema unserer Zeit auch ist und darauf ja, was die Kehrseite betrifft, verweist, wie sehr wir uns nach gelingender und guter Gemeinschaft sehnen, nach Zugehörigkeit sehnen und so weiter. Von daher ist ja wichtig, dass man Alleinsein und Einsamsein unterscheidet. Und in dem Gefühl der Einsamkeit fehlt dann, glaube ich, dieses Wissen um das Zugehörigsein zu anderen, ja, wo man einfach hingehört, menschlich, mitmenschlich.
Und gemein?
Ich weiß nicht, ob man alle Worte immer so, ja, naja, gemein, damit ist ja nicht dieser Alltagsbegriff, der ist aber gemein gewesen, gemeint, sondern ich vermute, also ehrlich gestanden, ich habe mir jetzt tatsächlich an der Stelle das Wort vorher nicht angeschaut, um etymologisch sagen zu können, das steckt da alles drinnen, aber das Gemeine ist ja in der Regel das Alltägliche und das uns allen Zugängliche. Und das ist ja mit dem Gemeinen gemeint. Das ist ja übrigens an sich gar kein verurteilender und aburteilender Begriff gewesen, sondern meinte eigentlich mehr sowas wie üblicherweise, gemeinhin.
Ja, gut, dass wir das aufgeklärt haben. Es war natürlich mit Augenzwinkern auch gesagt, aber es ist mir aufgefallen und ich habe mir eben auch gedacht, ja, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, die mir viel bedeutet, dann kann vielleicht auch schnell sehr viel passieren, dass ich als gemein jetzt in dem anderen Wortsinn verstehe und dass man da auch sehr schnell verletzt werden kann in so einer Gemeinschaft. Der Mensch ist ja, was würdest du sagen, gehen wir jetzt da wieder mal hin mit dem Versuch, das ein bisschen zu definieren, ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen? Wir sind ja von Anfang an bezogen auf andere. Wir leben, wenn alles gut geht, in einer kleinen Gemeinschaft, müssen gar nicht nur Papa, Mama, Kind sein, sondern ja, früher war das ja so und so viel breiter aufgestellt und auch in anderen Kulturen. Man sagt, um ein Kind aufziehen zu können, braucht es ein ganzes Dorf. Aber doch, von Anfang an sind wir eigentlich mit anderen Menschen und auf die auch angewiesen.
Genau. Und ich finde, das ist eine schöne Fokussierung, mit der du startest. Also das Menschsein bedeutet, mit zu sein. Also ich nenne das Mitsein. Oder nicht nur ich, sondern auch in der Existenzphilosophie und daseinsontologisch wird das als eine wesentliche Struktur des menschlichen Daseins beschrieben, das Mitsein. Das heißt ja, ich bin nie nur für mich, obgleich ich immer der Einzelne bin. Das ist ein bisschen anspruchsvoll zu verstehen. Also ich bin immer der Einzelne, der ganz anders ist als jemand anders. Ja, insofern sind wir als Menschen für andere immer auch die anderen. Einerseits, aber in dem Anderssein und in diesem Menschsein sind wir immer in ein Beziehungsgeschehen gestellt. Ja, und dieses Beziehungsgeschehen des Mitseins lässt sich mit zwei Polen beschreiben. Und der eine Pol heißt Gemeinschaft, über den wir heute vornehmlich reden möchten. Und der andere Pol heißt Einzigartigkeit. Das ist diese Seite, dass der Mensch sich in seinem ganz eigenen entfalten und zeigen möchte, in seinem ganz individuellen. Aber dieses Individuelle ist eben nicht entkoppelt vom Mitsein, sondern es ist hineingestellt in das Mitsein. Und jetzt ist die Frage, worauf verweist es? Und es verweist auf die Tatsache, dass der Mensch ein Wesen ist, das quasi im Miteinander anderer stehen möchte. Und deswegen entsteht die große spannende Frage daraus, wie gelingt es, dieser einzigartige Mensch sein zu können im Miteinander der anderen Menschen. Und jetzt hast du eine Problemstellung angesprochen, die ja heute zum Beispiel in der Schule viele Kinder belastet, im Arbeitsleben auch viele Menschen belastet, das ist das Mobbing. Also wo dann einzelne Menschen in bestimmter Weise herausgeekelt werden, kritisiert werden, entwertet werden, vorgeführt werden und so weiter. Und dann tut uns das natürlich sehr weh und dann ist das Miteinander mit anderen Menschen nicht als positiv erlebt, besetzt.
Also wir sehen ja da gleich auch jetzt aus der psychologischen Seite betrachtet, da wissen wir ja sofort, dass Familie und erste Bezugspersonen, die können uns ja auch sehr viel antun. Sehr viele unserer Probleme kommen ja gleich von da, von diesen ersten Erfahrungen. Also wir sind gleich mal hineingestellt in etwas, das wir brauchen, das zugleich aber auch manchmal tatsächlich schon gefährlich sein kann oder das Probleme machen kann und so. Das finde ich schon interessant, dass es irgendwie von Anfang an ist, unser Leben gleich so, jetzt fehlt mir das Wort, aber da gibt es gleich so beides. Wir sind da ausgeliefert und das kann sehr schön und sehr sichernd sein und zugleich, aber nie 100%, nie, auch wenn es gut ist. Und zugleich können wir da auch in etwas hineinkommen, das uns gar nicht gut tut. Ja.
Naja, also wenn wir es der Reihe nach betrachten, müssen wir so sagen, was ist das Wesen des Menschen, des Menschseins? Dann würde ich sagen, zu diesem Wesen des Menschseins gehört, dass er zwar dieser Einzigartige sein möchte, aber weil er in ein Mitsein gestellt ist, immer auf Gemeinschaft hin ausgerichtet ist. Also die Gemeinschaft braucht im Grunde den einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit. Und wenn sie es gut macht, stellt sie ihm diesen Raum zur Verfügung. Und deswegen will keiner von uns als Lonesome Cowboy durch die Welt reiten und nur für sich sein, sondern er strebt danach, in ein Miteinandersein mit anderen zu finden. Ja, das ist, glaube ich, seine Grundausrichtung. Und was du jetzt ansprichst, ist, dass wir als Menschen, insbesondere in den ersten Lebensjahren, in denen wir ja sehr ausgesetzt sind und angewiesen sind, auf die Menschen, die, sagen wir mal, uns umgeben und die uns erziehen, dass da natürlich entsprechende Einflüsse und Erfahrungen gemacht werden, die leider nicht immer nur gut tun und nicht nur von Gelingen geprägt sind. Und das hängt uns nach. Das ist aber eine andere Geschichte, glaube ich. Also das ändert nichts an der Tatsache, dass wir trotzdem auf andere hin ausgerichtet sind. Nur mit welcher Ausstattung können wir das leben? Also mit welchen Voraussetzungen vollziehen wir das dann? Das ist der Unterschied oder das ist die Frage, die die einzelnen Menschen mit ihren Lebensgeschichten unterscheidet.
Also das, was mir da jetzt einfach aufgefallen ist, tatsächlich erst so im Reden, ich glaube, das bleibt ein bisschen oder scheint so zu bleiben, dass wir immer wieder angewiesen sind auch darauf, oder? Dass wir, wenn wir so gemeinschaftssuchende Wesen sind, dass wir auch in Gemeinschaften geraten können, die unsicher sind. Also wir können das nie zu 100% wissen. Also das scheint so eine Sache zu sein, die bleibt, oder? Egal, wohin ich komme, in den Kindergarten, in die Schule, es bleibt ein Stück unsicher. Ich kann mir nie davon ausgehen, dass die Gruppe ganz gut ist. Also ich muss auch ein Stück Vertrauen damit hineinbringen in das ganze Geschehen von dem Miteinander.
Ja, jetzt wird es sehr anspruchsvoll mit dem, was du fragst, weil diese Hinwendung des Menschen zum anderen als Gemeinschaft, das ist einerseits eine intentionale Erfahrung, nicht allein sein zu wollen und auf etwas anderes gerichtet zu sein. Und wir müssen noch ein bisschen fragen, wie muss Gemeinschaft konstituiert sein, damit sie dem Menschen gut tut und damit es überhaupt im Miteinander gelingt. Ja? Und dann, glaube ich, tragen wir in dieses Gemeinschaftserleben möglicherweise verschiedene eigene Themen, die eine bestimmte Verarbeitung, bestimmte Erfahrungen zum Hintergrund haben, hinein. Also wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, viel allein waren, dann ist es sehr wichtig, dass da jemand neben uns ist und nicht weggeht. Und dann färben wir ja dieses Miteinandersein, dieses Erlebnis von Gemeinschaft gemäß unserer Bedürfnisse. Also wie viel von dem, was in der Gemeinschaft erlebt wird, ist aus Bedürfnissen gesteuert oder sind wiederum umgekehrt verletzte Bedürfnisse, die sich dann dort ereignen, und wie viel davon ist im Grunde, sind intentionale Werte, die wir miteinander teilen, und deswegen schätzen wir dieses Miteinander. Und beides findet ja immer gleichzeitig statt. Also beides gehört zu uns, und aus dieser Melange, glaube ich, ergeben sich die etwas schwierigen Betrachtungsebenen dieses Themas.
Mhm. Gut, dann versuchen wir mal zu schauen, was heißt jetzt eigentlich Gemeinschaft? Was macht eine Gruppe zu einer Gemeinschaft? Gibt es da überhaupt allgemeine Definitionen, oder dann frage ich sonst einfach dich, wie du es jetzt aus deiner Erfahrung erlebst. Ist eine Schulklasse gleich eine Gemeinschaft, nur weil es eine Gruppe ist? Wie ist das?
Ja, das, ich würde sagen, nicht zwingend. Ja? Und ich muss gestehen, den Unterschied, den habe ich vornehmlich bei Viktor Frankl gelernt, der zwischen Masse und Gemeinschaft unterscheidet. Das fand ich eine interessante Darlegung, wie er das ausgeführt hat. Er sagt, der Masse geht es nicht darum, dass der einzelne Mensch in seiner Individualität, also in seinem Personsein zum Zuge kommt, sondern der geht es im Grunde um eine Gleichschaltung im Hinblick einer definierten Idee, und deswegen hat eine Masse immer mit Macht zu tun. Ja, der Mensch hat sich zu fügen und ist dann ein Rädchen in diesem Getriebe. Er ist eine Funktion für etwas. Und eine Gemeinschaft ist eigentlich der Ort, wo der Einzelne und die vielen Einzelnen sich mit dem, was ihnen wesentlich ist, in einem Miteinander finden können. Und deswegen legt die Gemeinschaft Wert darauf, so konstituiert zu sein, dass es für jeden dort gut passt und stimmt. Ja, und Frankl beschreibt deshalb, es gibt eine zweifache Bewegung. Für den Menschen ist es wichtig, dass er nie nur allein sein will, sondern nach Gemeinschaft strebt. Also deswegen geht er auf, wenn er das Miteinander findet, indem er sich in dem eigenen im Miteinander finden kann. Entdecken kann. Und das erklärt vielleicht auch, wenn zum Beispiel Menschen bestimmte Ideen eint, für die man sich einsetzt, oder bestimmte Aufgaben eint, für die man sich einsetzt, weil man sagt, die sind wichtig. Ja, und daraus entsteht Gemeinschaft, und dann sagt er umgekehrt, die Gemeinschaft wird immer daran interessiert sein müssen, dass der Einzelne in dem Miteinander einen guten Platz behält. Und deswegen kann ich mir in einer Gemeinschaft quasi nicht verloren gehen, weil ich mich ja mit dem Meinen dort wiederfinden kann, aber nicht nur in dem Meinigen bleibe, sondern in ein gemeinsames Ganzes stelle, in ein größeres Ganzes stelle.
Ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ein Autor, die Gemeinschaft ist eigentlich dafür da, dass ich mich selber finde. Also, da kommen wir wieder zu einer Sache, auf die wir immer kommen, Christoph, dass egal, ob es um Beziehungen geht, was auch immer, wenn ich nicht gut mit mir bin, kann ich kein guter Partner, keine gute Partnerin sein, kann ich nicht so gut in der Welt sein, dann kann ich nicht gut umgehen mit Erwartungen, was auch immer. Bei fast jedem Thema kommen wir irgendwie auf das. Und hier ja auch, also wenn ich nicht gut mit mir und wenn ich auch nicht gut allein sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig in einer Gemeinschaft. Und zugleich ist aber auch Gemeinschaft dafür da, dass ich mich selber finden kann. Also das ist auch Zweck einer Gemeinschaft. Entspricht das ein bisschen dem, was du vorher gesagt hast? Oder ist es zu sehr reduziert?
Vielleicht würde ich zwei Gesichtspunkte unterscheiden. Dass einmal die Gemeinschaft ein Ort ist, in dem auch ich mich in dem eigenen vergewissern kann. Ja, sodass ich mir meiner selbst bewusst und gewahr werde und nicht nur ein Rädchen in diesem Getriebe bin. Weil das gehört, glaube ich, wesentlich zu uns Menschen, dass wir uns als Person entfalten wollen. Und dafür brauchen wir einen Raum. Aber wir wollen das ja nicht für uns tun, wir wollen das im Miteinander tun. Und insofern ist die Gemeinschaft schon der Ort, der uns das zur Verfügung stellt, dass wir uns mit dem eigenen da in diesem Miteinander finden können. Ja, insofern könnte ich vielleicht dieser These zustimmen, wenngleich mir ein bisschen der Aspekt fehlt, dass ich mich mit diesem eigenen dann auch in den Dienst dieser Gemeinschaft wiederum stelle. Ja, und deswegen auch die Gemeinschaft in dem, worum es ihr darin geht, unterstütze und nie nur nutze und benutze für mich und meine Zwecke. Ich glaube, es braucht diese Wechselseitigkeit. Und dann kann gleichzeitig parallel dazu Gemeinschaft ein Ort sein, an dem ich mir, wie ein Ort in der Welt, man könnte da noch andere Orte nennen, aber eben es ist einer der Orte, an dem ich mir meiner bewusst werde. Ja, und ich glaube, Menschsein heißt permanent, solange man lebt, sich seiner selbst bewusst zu werden. Aber es geht jetzt nicht um was eine solipsistische Selbstfindung da drin als Idee, sondern es geht einfach nur darum, was habe ich mir da gerade gewünscht und hat das eine Angemessenheit? Wo kommt denn das her? Kommt das aus dem Wert der Sache, die wir miteinander vertreten? Kommt das aus eigenen Bedürfnissen und so weiter? Und immer dort, wo wir auf Welt treffen, treffen wir ja auf etwas, was uns gegenübersteht. Und dieses Gegenüberstehende konfrontiert uns mit uns selber. Und deswegen können wir an dem reifen. Und das ist, finde ich, die zweite Ebene. Aber ich würde das auseinanderhalten, ob ich das unter diesem Blick betrachte oder im ontologischen Sinne. Erstmal, was ist das Wesen der Gemeinschaft und worum geht es darin miteinander?
Ist Gemeinschaft immer etwas Positives? Ich denke zum Beispiel an sowas wie eine Sekte. Die Menschen, die da dabei sind, erleben wahrscheinlich innen drin, dass das was Gutes und für sie Hilfreiches ist. Wir von außen betrachtet würden wahrscheinlich sagen, das ist zu eng, das ist nicht gut. Oder die Gemeinschaft von, weiß ich nicht, Nazis, die sich trifft, Extrembeispiel, jeden Mittwochabend. Ja. Ist das dann auch schon, ist das Gemeinschaft oder woraus, du weißt, was ich meine, glaube ich.
Ja, so, wenn man dem jetzt folgt, was ich eben gerade gesagt habe und wie ich es versucht habe zu erklären, ja, dann würde ich das eben nicht als Gemeinschaft bezeichnen. Das ist Masse, das ist ein Zusammenkommen unter der Prämisse bestimmter Stimmungen, bestimmter Aspekte. Und wenn Menschen diese Stimmung für sich brauchen zum Beispiel. Ich glaube, dahinter diesen Beispielen, die du jetzt genannt hast, stecken mächtige persönliche Bedürfnisse, die in einer bestimmten Weise agiert werden. Und dann kann man sogar sagen, ich fühle mich wohl damit oder ich finde das alles richtig hier, weil man diese persönlichen Bedürfnisse gestillt bekommt. Also man gehört dazu, man ist auf einmal jemand, man ist nicht alleine, man muss sich nicht unbequeme Fragen stellen, was mache ich mit dem Tag heute und so weiter, sondern man weiß ganz genau, da geht man hin oder so wird die Welt gedeutet und dann ist man entlastet, diese ganzen Antworten auf diese Fragen selber finden zu müssen. Ja? Nur das hat halt mit entsprechenden Coping-Mechanismen und häufig mit Leugnungen zu tun oder mit mangelnder Selbstwahrnehmung. Und wenn man diese Menschen vielleicht in einer anderen Gelegenheit treffen würde und sie wirklich ehrlich sein können und sagen, aber wie geht's dir dabei und hältst du das im tiefsten Innern für richtig und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass das viele gibt, die dann auch sagen, naja, es gibt da schon auch einen Zweifel oder dort und dort, das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen übertrieben, aber das geht halt nicht anders und so weiter und so fort. Ja? Also wir würden aus der Existenzanalyse sagen, das ist alles der Raum der Stimmungen, der Befindlichkeiten und die ordnen wir der psychischen Situation des Menschen zu. Und Intentionalität, da geht es ja um Werte. Und eigentlich wird der Wert benutzt, der offizielle Wert, der in solchen Zusammenkünften gepflegt wird, der wird benutzt, um die Stimmung zu pflegen. Mhm. So, glaube ich, ist es.
Okay, also so ein, aber da fühle ich mich halt wohl, ist noch kein Kriterium für, da bin ich in einer guten Gemeinschaft aufgehoben, in der ich auch wachsen kann.
Oder wenn ich es positiv sage, es ist ein Kriterium, aber nicht das einzige. Das heißt, es müssen andere dazukommen. Also wenn wir in existenzieller Hinsicht jetzt weiterfragen, kann ich dazu stehen? Kann ich mich darin wiederfinden mit den Haltungen, die mir auch wichtig sind, nämlich dass ich wahrhaftig sein möchte, dass ich respektvoll mit anderen Menschen umgehen möchte im Grunde und so weiter. Oder dass ich Angst habe und keine Antwort auf die Angst weiß und so weiter und die zu finden habe. dann glaube ich, kommen wir in andere Dimensionen, darüber zu reden und nachzudenken. Und insofern bräuchte es den Menschen, der die Ehrlichkeit hat, sich diese weiterführenden Fragen zu stellen.
Okay, also dieses mich entfalten können, mich zeigen können, wie ich bin, sind Kriterien. Wohlfühlen als eines davon, aber nicht als einziges, haben wir gerade gesagt. Was sind noch
Kriterien? Und vielleicht im Einzelfall auch nicht das entscheidende Kriterium.
Ja,
ja. Ja, es kann ja sein, dass man in einer Gemeinschaft streitet miteinander und sich gar nicht wohlfühlt für eine Zeit. Aber dass dieser Streit etwas Wichtiges für alle Beteiligten hat, weil er was vergewissert, was allen Beteiligten wesentlich ist.
Mhm. Aber ich werde eben nicht vernichtet in dem Streit. Ich kann da sein und wir können das aushalten.
Ja, und ich denke, also ich verstehe manchmal auch bestimmte gesellschaftliche Situationen unserer Zeit heute als einen großen neuen Vergewisserungsprozess dessen, was uns eigentlich wichtig sein soll. Und wenn wir das nicht in eine Spaltung nehmen, wie das leider Einzelne tun, ja, dann eigentlich müssten wir sagen, es ist ein riesiger Diskursprozess, wie wir miteinander neu uns einig werden, was uns leiten soll als Gesellschaft. Welche Werte für uns eine Bedeutung haben, die wir leben und die wir deshalb quasi politisch umsetzen und beachten.
Also wenn wir da jetzt schon sind, kann man das sagen, dass wir als Welt eine Gemeinschaft sind oder sein könnten oder jeweils in unserem Land oder eben gesellschaftlich, stimmt da das Wort Gemeinschaft überhaupt?
Ja, vielleicht ist, es stimmt dann, man spricht ja auch von der Weltgemeinschaft.
Ja, ja, aber
es stimmt dann, wenn wir Gemeinschaft als Aufgabe sehen. Ich glaube, wir müssen es rausnehmen aus diesem Gefühlsbetonten. Ja, also Gemeinschaft als Wohlfühlen, sondern Gemeinschaft als Ort, wo wir miteinander es gut finden, miteinander zu sein und um das, was Wesentliches, zu ringen. So würde ich es verstehen. Ja, und eine Gemeinschaft müsste von ihrer Struktur her so schon sensibel sein, dass sie sagt, sind da alle mit dabei, können sich alle darin gut finden. Ja, und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, die aus, manchmal denke ich, aus guten Gründen plötzlich Setzungen macht, wo sie dann andere Menschen verliert, die das nicht schaffen, dem zu folgen und sich deshalb diversifizieren oder einen eigenen anderen Weg gehen. Ja, also es braucht also nach meinem Dafürhalten Menschen, die etwas integrieren können, auch wenn es in einer großen Vielfalt am Schluss steht, die wir alle miteinander leben wollen, ja? Und die Kraft haben zu sagen, und was ist das einende Band dessen, worum es uns im Grunde miteinander da drin geht.
Mhm. Ja? Aber war das jemals anders? Also war Nein. Welt jemals so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich, es entspricht dem, was wir da jetzt über Gemeinschaft gesagt haben, vielleicht mal punktuell oder an gewissen Orten, aber so als großes Ganzes? Weiß nicht.
Ja, aber nein, ich glaube, dass es das in dem Sinne nie gab, ja. Und ich glaube auch, wenn man es theologisch ausdrückt, das ist uns im Himmel versprochen, aber nicht auf Erden. Ja, und deswegen heißt das aber, unter den Bedingungen der jeweiligen Zeit haben wir darum zu ringen. Und vielleicht sind ja auch nicht alle Orte, wo Menschen miteinander sind, für mich Gemeinschaften, in denen ich mich wiederfinden möchte und muss, weil Dinge, die dort vertreten werden oder gepflegt werden, nicht meinen Interessen gemäß sind. Ja, aber ich kann sie ja, sagen wir mal, gelten lassen, sofern sie die Würde und den Respekt anderen Menschen gegenüber achten, ja, kann ich ja sagen, ja, ihr trefft euch da drin und habt eine Wahnsinnsfreude, das miteinander zu spielen oder euch dafür zu engagieren und investiert Zeit und Geld und Aufwand und so weiter dafür, damit da was möglich wird. Meins ist es nicht, aber meins ist es an anderen Stellen. Also wir machen jetzt hier so einen Podcast und müssten das ja eigentlich gar nicht tun, aber ich glaube, wir beide, und das ist eine kleine Gemeinschaft, finden das interessant und spannend, so etwas zu tun und freuen uns dann über einige Rückmeldungen, die wir immer wieder kriegen von Menschen, die uns rückmelden, dass sie das gut finden, was wir hier besprechen und vielleicht auch, wie wir es tun.
Mhm. Ist auch ganz interessant, fällt mir da gerade ein, wo du das sagst. Man fühlt sich ja manchmal so verbunden mit, also mir geht es auch, denk gerade an einen Podcast, den ich manchmal höre, die kennen mich gar nicht, die zwei, die das machen, aber man fühlt sich so ein bisschen als Teil davon. Oder auch,
Ja.
ich kenne das auch manchmal von Radio, da, wenn man regelmäßig einen Sender hört, oder? Und da gibt es dann Sprecher oder Sprecherinnen, die kennt man irgendwie schon, dann ihre Geschichten, vielleicht ihre Stimme. Man fühlt sich so als Teil von etwas, das sich ein bisschen wie Gemeinschaft anfühlt. Ist es das dann schon, obwohl das so
Ja,
groß ist
aber
und
ja.
ja.
Aber insofern ganz schönes Bild, was du sagst. Das ist vielleicht nicht immer, dass man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen muss und sich trotzdem als Teil dieser Gemeinschaft, die zum Beispiel diese Sendung hört oder dafür interessiert ist, fühlt. Ja, und es ist auch spannend, wenn wir bestimmte Notsituationen haben, wie schnell Gemeinschaftserleben entsteht. Mir ist das ein paar Mal passiert, wenn ich im Zug gesessen bin und der hatte irgendwie eine riesige Verspätung, weil die Lok kaputt war oder weil ein schlimmes Unglück passiert ist oder ähnliches und man kam nicht raus. Und wie man dann auf einmal mit diesen wildfremden Menschen in eine Begegnung hineinfindet, die interessanterweise in dem Moment, wo diese Klammer, dass man da auf den Gleisen festsitzt, sich auflöst, also weil der wieder fährt oder weil man aussteigt, vorbei ist. Ja, wie als
Ja.
ob Gemeinschaft auch konstituiert ist durch einen Rahmen, der uns verbindet und in dem wir jetzt miteinander teilen, hier zu sein und ganz schlicht mit allem, was es dann bedeutet, Mensch zu sein.
Stimmt, ja, und oft auch, wo man dann tatsächlich auch was hineingeben kann, was einem gerade entspricht. Also, was weiß ich, einer packt dort an, der nächste da, der nächste ruft vielleicht am Handy wen an. Also, das ist auch im Kleinen ein bisschen das, was wir besprochen haben, oder? Ein Teil meiner
Genau.
Persönlichkeit wird da sichtbar und ich mache jetzt was, was du nicht machst. Ich bringe mich ein bisschen ein auch. So.
Ganz genau so ist
Ja.
es. Ja. Und aber deswegen muss es immer etwas geben, was vielleicht einen Anlass bildet, auf den wir jetzt miteinander geworfen sind oder um den es geht. Und eine Gemeinschaft lässt, glaube ich, gelten, dass es dem einen so damit geht, dem anderen so damit geht, dass dem einen dies wichtig ist, dem anderen jenes wichtig ist. Dann ist noch von der Sache her etwas wichtig. Ja, und jeder bringt sich dann mit seinen Möglichkeiten ein. Und so müsste man im Grunde Gemeinschaft pflegen. Das ist kein Selbstläufer oder nichts, was vom Himmel fällt und dann einfach so da ist. Sondern Gemeinschaft ist, glaube ich, zu pflegen. Und deswegen kann man auch, wenn man jetzt Repräsentant dieser Gemeinschaft ist, vielleicht weil man etwas leitet oder führt oder so, kann man die Kultur einer solchen Gemeinschaft bedenken. Ja, verstehst du, man kann immer vom Einzelnen her gucken, dass sich Gemeinschaft bildet und wie sich Gemeinschaft bildet. Und man kann wiederum gucken von denen, die die Gemeinschaft konstituieren und ein Stück verantworten, wie sie einen Raum zur Verfügung stellen, also einen kulturellen Rahmen, in dem diese Menschen sich dann finden können oder entwickeln dürfen. Ja, diese beiden Sichtachsen hat das für mich.
Mir fällt da auch ein, wie es mir immer leichter fällt, in eine Gruppe hineinzukommen und mich dann so als Teil davon zu fühlen, ist tatsächlich oft dieses Wo mit anpacken. Also, was weiß ich, schauen, ob mir ein Beispiel einfällt. Vielleicht, ich bin eingeladen zum Fest einer Freundin, kenne aber niemanden und bin schon vorher da und kann mithelfen, die Brote zu schmieren fürs Buffet. Und schon entsteht irgendwie was, als wenn ich nur rumstehe und nichts zu tun habe und niemanden
Ja.
kenne. Sobald wir ein gemeinsames Projekt haben, ist das schon gleich ganz anders. Man hat was miteinander zu tun, wir haben was geschafft, wir können stolz sein drauf miteinander, können uns austauschen und
Ja.
plötzlich ist da schon was da. Das
Genau.
Ja.
Das ist ein schönes Beispiel. Also aus dem Nichts heraus in eine Begegnung und dann noch auch noch Gemeinschaftserfahrung zu kommen, ist extrem anspruchsvoll. Ja, deswegen glaube ich, lebt es schon davon, dass man miteinander was anpackt und tut. Das ist vielleicht das Geheimnis aller Start-ups. Ja, dass die ganz stark aus einer Gemeinschaftsidee leben. Dass da Menschen zusammenkommen, weil sie eine Vision haben. Weil sie was wollen. Weil was in die Welt geboren werden soll. Ja, und dafür brennen die. Und die haben ja diese Schwierigkeiten, die ja entstehen ja alle immer ein bisschen später, wenn das Ganze Strukturen bekommen werden soll. und die Strukturen dann in der Regel dafür verantwortlich sind, dass man sich nicht mehr ganz so identifizieren kann mit dem, wie diese Identifikation am Anfang war. Also ich glaube, die Werte, die Menschen zusammenbringen und dann die Gemeinschaft stiften, die sind nach meiner Überzeugung was sehr Entscheidendes für das Erleben von Gemeinschaft. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn diese Werte sich wandeln und Menschen dann sagen, jetzt sind andere Themen für mich wichtig und deswegen verlasse ich eine Gemeinschaft und wende mich einer anderen Gemeinschaft zu. Ja, das ist ja kein Verrat an der Gemeinschaft.
Man kann ja auch Teil verschiedener Gemeinschaften sein zum gleichen Zeitpunkt.
Selbst das, also genau. Ja. Deswegen sage ich manchmal auch zum Beispiel, was Freundschaften betrifft, ja, dass man das nicht so idealisieren sollte, als ob das jetzt so das ganz Besondere und Einzige wäre, was man dort miteinander alles lebt, sondern man kann mit einer Gruppe von Menschen gut Karten spielen und gut wandern und so weiter. Und weil das einem viel bedeutet und viel Freude macht, genießt man es, diese Menschen zu haben, mit denen man diese Unternehmung machen kann. Und mit anderen redet man über Dinge oder über Bücher oder setzt sich für irgendwas anderes ein und ja, deswegen hat alles seinen Raum und Rahmen, wenn wir es nicht überfrachten durch Ideale.
Wie offen muss eine gute Gemeinschaft sein? Also ich bin da gerade noch so am Überlegen. Ja, also manchmal ist es ja auch gut, wenn es irgendwie eine Art geschlossene Gruppe ist. Man hat immer so die 10 Leute, ich weiß nicht, wo man sich schon kennt und vertraut ist und sich auch zeigen kann. Auf der anderen Seite kann das dann ja auch wieder schnell zu eng werden, wenn keiner mehr reinkommen darf. Dann wird es wieder brenzlig, also dann wird es auf der anderen Seite wieder schwierig. Offenheit, wie stark ist das Kriterium für gute Gemeinschaft?
Tja, auch das, glaube ich, kann man gar nicht für alle sagen. Ich glaube, das geht um den Rahmen, in dem sie jeweils zu finden ist und zu leben ist. Ja, das ist für mich nicht losgelöst aus diesen Kontexten. Und dann macht es schon einen Unterschied, ob man vielleicht ein kleiner Freundeskreis ist, der sich sehr verbunden ist und deshalb auch sagt, nee, wir möchten das schützen, indem wir in dieser Weise zusammenbleiben und das nicht immer wieder neu durch andere, die auch interessiert werden, aufmischen und dadurch quasi nicht in die Tiefe kommen, die wir jetzt so haben, weil wir in diesem Kreis uns begegnen oder mit dieser Aufgabe uns begegnen oder in dieser Rhythmik uns begegnen und so weiter. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es offenere Gruppen, die vielleicht mehr von Projekten her geprägt sind, wo man dann sagen kann, ja, das ist cool, wenn auch andere dazukommen, dass man nicht so im eigenen Saft schmort oder nur es langweilig wird, weil man schon alles kennt, sondern dass es die Anregung behält. Und ich glaube, das spürt eine Gemeinschaft, ob sie jetzt erstirbt und erstickt, weil nichts Lebendiges mehr in ihr gelebt wird und dann braucht es wieder das Neue und andere. Oder eben, ja, dass man es vielleicht auch ein bisschen schützen muss vor einer zu großen Offenheit, weil dann dieses Gefühl für ein Miteinander und für eine Vertrautheit sich kaum finden kann.
Ja, da sind wir eh wieder in den Extremen, ne? Weil voll ungut, wenn man in irgendeine Gruppe reinkommt, die angeblich offen ist und dann stößt du dort auf Leute, die total eng sind miteinander und man kommt überhaupt nicht da rein, ja, obwohl es angeblich ein offener Kreis ist, ja, ist es aber nicht so das eine und genau. Umgekehrt natürlich auch nicht. Mhm. Sich in Gemeinschaften finden, auch gar nicht so leicht. Gibt ja auch sehr viele Menschen, die trauen sich auch gar nicht. Die hätten gern mehr Gemeinschaft, aber sie wissen gar nicht, wie sie tun sollen. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Psychotherapie auch oft ein Thema ist. Wie kann man das bearbeiten? Was braucht es da von mir?
Ja, ich glaube, man muss auf die Ängste schauen. Ja, und man muss dann, glaube ich, verstehen, worin die Ängste auf den anderen zuzugehen oder in eine Gemeinschaft sich hineinzuwagen, worin die genau bestehen und ob man trotzdem es wagen kann, es einmal zu tun. Und du hast eben ein schönes Beispiel mit dem Butterbrot schmieren gesagt. Ja, man könnte mal überlegen, was erleichtert es mir, den Zugang zu finden. Ja, und vielleicht gibt es tatsächlich ein bestimmtes Engagement, was einem den Einstieg erleichtert. Und darüber könnte man nachdenken oder auch wenn man jetzt Menschen begleitet, würde ich jetzt sagen, das ist so das, was ich dann tue, dass ich gucke, wie kannst du dich da erstmal vielleicht auch langsam heranpirschen? Darf man erstmal nur hingehen und im Hintergrund sitzen? Und mit welchen Ansprüchen geht man da hin? Hat man da sofort den Eindruck, ich müsste mit jedem gut Freund sein können? Ja, oder darf ich erstmal nur gucken? Ja, und wenn ich Angst habe, dass man mich anstarrt, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, was macht's denn schlimm, wenn andere mich angucken? Dann dürfen sie mich halt sehen, wer ich bin und dass ich so bin. Und Frankl würde wahrscheinlich sagen, wozu willst du da hingehen? Und nimm dann in den Blick den Wert, der dir wichtig ist. Und geh weg von deiner Angst. Also das sind so verschiedene Ideen, wie man es wagen kann.
Ehrenamtliche Tätigkeit ist da halt oft auch ein guter Weg, um irgendwie Anschluss zu finden. Ne, da findet man das, was du vorher gesagt hast, da kann ich schon mal davon ausgehen, wenn ich mir da was aussuche, dass dort Menschen sind, die wahrscheinlich zumindest in einem Punkt ähnliche Werte haben wie ich. Mhm. Man kann was tun. Also ja, im Normalfall, es gibt gleich was, wo man irgendwie anknüpfen kann.
Und vielleicht ist der spezifische Typus noch eine Unterstützung. Also wenn man jemand ist, der sowieso gerne auf Neues zugeht und weniger Angst vor Menschen hat, ja, also ein bisschen extravertierter ist vom Typus, dann wird man es wesentlich leichter haben, auf andere zuzugehen, als wenn das einem schwerer fällt. Und das, glaube ich, sind so die Stellschrauben, wo man dann gucken muss, wie muss ich mich vielleicht auch überwinden, damit ich eine neue Erfahrung machen kann. Wenn ich nur zu Hause sitze, lerne ich natürlich auch niemanden kennen.
Wir sind ja jetzt im Dezember, Christoph, so eine Zeit, wo angeblich Gemeinschaft sehr groß geschrieben wird. Also es liegt so über dem Dezember. Einerseits so das gemütliche Stille und Ruhe, aber andererseits schon auch das Gemeinsamsein, gemeinsam also an so einen Christkindlmarkt gehen. Das sind schon so Bilder, die man oft hat und halt dann Familie und so. Und am Ende steht dieses Weihnachtsfest mit der engen Gemeinschaft, mit der man dann halt lebt. Und das macht ja ganz viel Stress bei manchen Menschen, für manche ist es sehr schön, aber da kommen wir jetzt wieder auf diese ursprüngliche Gemeinschaft, in die wir so hineingestellt sind und die wir manchmal sehr lieben, aber manchmal auch schwer aushalten. Ich würde gerne schon noch mal darüber sprechen, über diese familiäre Gemeinschaft. Was ist erstmal dazu zu sagen, dass wir da tatsächlich in einer Gemeinschaft sind, die wir uns ja nicht aussuchen können, an die wir aber trotzdem schon sehr stark oft gebunden sind. Manchmal löst man sich und dann hat man echt nichts mehr zu tun mit denen, aber irgendwie ja doch auch wieder nicht. Das ist ja nochmal was anderes als das, worüber wir vorher gesprochen haben.
Du fokussierst jetzt nochmal die Familie, ne?
Die Familie,
genau. Und zwar auch in Sonderheit die Herkunftsfamilie, glaube ich. Mit allen, die dazugehören. Also nicht so sehr die Familie, die man sich selber geschaffen hat, dann mit einem Partner, einer Partnerin und Kindern.
Und selbst das, weil die Kinder habe ich mir ja auch nicht ausgesucht, weiß ich ja auch nicht, was da rauskommt und ob wir, oder? Oder auch der Partner kann sich manchmal in Facetten zeigen, mit denen ich nicht so klarkomme und dann sind wir in sehr enger Gemeinschaft und können nicht so schnell raus wie aus der Yogastunde.
Naja, Familie ist, glaube ich, der intimste Ort, in dem wir eine irrsinnig lange Geschichte haben. Da kommen wir her, wenn ich jetzt an die Herkunftsfamilie denke, ja. Die Eltern haben uns geprägt, sie haben uns aber nicht nur geprägt, sie haben auch für uns gesorgt. Sie haben sich sehr eingesetzt. Wir lieben sie. Ich glaube, das ist etwas, was zur Natürlichkeit erstmal jedes Menschen gehört, jedes Kindes gehört, dass es seine Eltern liebt. Ob diese Liebe dann erhalten bleiben kann oder verflacht oder zerstört wird, steht dann auf einem anderen Blatt später. Aber die Urbewegung ist, glaube ich, erstmal die, dass wir dort gerne sind und uns zugehörig fühlen. Ja, und das ist so wie eine Keimzelle, aus der wir kommen. Und wenn sie gut gelingt, dann gibt sie einen unglaublichen Boden, aus dem heraus wir dann in die etwas unvertrautere Welt hineintreten.
Aber jetzt habe ich gerade gedacht, als ich dir zugehört habe, kann man oder muss man das auch unterscheiden? Familie ist nicht gleich Gemeinschaft. Also wenn es jetzt nicht dem entspricht, was wir schon festgestellt haben und ich dort nicht so sein kann, die anderen auch nicht, und wenn wir auch nicht gemeinsame Werte haben, zumindest so ein, zwei, etwas, was uns trägt, dann ist es halt Familie, aber ich fühle mich dort eben nicht in Gemeinschaft. Kann man das so sagen?
Ja, wenn wir es vielleicht mit diesen Worten jetzt besetzen, dann ist das natürlich ein Zusammensein. Es ist auch ein Ort, wo man, glaube ich, aus bestimmten Gründen sagen kann, hier gehöre ich hin. Oder das sind Menschen, denen ich mich tief verbunden erlebe, weil sie mir den Weg ins Leben begleitet haben, wenn ich jetzt an die Eltern denke. Oder wenn man an die Geschwister denkt, weil es Menschen sind, wo wir uns sehr vertraut sind und einen langen Weg miteinander in einer Herkunftsfamilie gegangen sind. Ja, aber ob der Miteinander dann gelingt, welche Lebendigkeit er hat in der Begegnung an Heiligabend oder an bestimmten Treffen, wenn man dann zusammenkommt, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, welche Werte dort miteinander geteilt werden, beziehungsweise vielleicht auch welche Toleranz dieser Ort hat für die Unterschiedlichkeit der Menschen, die zusammenkommen, sodass man das Miteinandersein, also dieses Zusammensein, als ein gutes Zusammensein erlebt und sich darin wiederfinden kann, auch wenn man weltanschaulich, politisch, von inneren Überzeugungen her vielleicht sehr an verschiedenen Stellen steht. Es wird immer leichter sein, wenn wir uns da sehr ähnlich sind, das ist ja ganz klar. Aber das gibt es nicht, diese Garantie, wenn Menschen in ihr Eigensein hineingehen und sich entwickeln, dass wir sagen können, bloß weil man aus der Familie kommt, denken das alle so und so. Und ich glaube, dass das eine gute Kultur hat. Darauf können vielleicht einige, die oder alle, die dann zusammenkommen, achten, dass das gelingt. Und schwierig wird es, wenn dann einige sagen, das darf hier nur so sein und alles andere hat hier keinen Platz.
Also das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also dass aus meiner Familie und aus Familientreffen eine Gemeinschaftserfahrung wird, da sind wir alle eingeladen, was dazu beizutragen. Da muss man sich vielleicht tatsächlich manchmal auch mal hinsetzen und überlegen, was sind jetzt die Werte für zum Beispiel diesen einen Abend oder was auch immer, die uns da wichtig sind, und was müsste jetzt jeder dazu beitragen, damit das auch gelingen kann, oder wo müssen wir auch loslassen, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste von allem, von diesen alten Mustern und Rollenbildern, die wir halt so haben, wie jeder zu sein hat, in diesem Gefüge auch das mal neu aufzubrechen, wenn wir jetzt alle erwachsen sind, das wäre die Herausforderung, und wenn die gelingt, dann kann das gut werden und dann kann Familie wieder neue Gemeinschaft werden oder auch so frei gewählte, oder es geht halt schief.
Ich glaube, es hat immer zwei Seiten. Wenn ich es jetzt ganz abstrakt beantworte, würde ich sagen, unter der Idee der Werte, der Wertausrichtung des Menschen, unterscheidet man den Wert für mich und den Wert an sich. Und das bedeutet, eine Gemeinschaft, damit sie gelingt, ein familiäres Zusammenkommen, damit es gelingt, braucht einerseits die Möglichkeit, dass jeder in seiner Individualität, so wie es für ihn jetzt gut ist, da sein kann. Das kann eine relativ disparate Wertepalette haben, mit der wir da zusammensitzen, was den Einzelnen individuell gesehen wichtig ist. Aber dass sie damit erstmal respektvoll sein können, wäre die Voraussetzung. Und wenn ich jetzt auf diesen Aspekt Wert an sich eingehe, dann müsste jeder über das, was für ihn bedeutungsvoll ist, hinausschauen können und sagen können, und wie gelingt ein gutes Miteinander? Wie gelingt eine faire, echte, wertschätzende Begegnung für diese 3 Stunden, in der wir zusammen am Tisch sitzen und eine Weihnachtsgans essen oder was auch immer, ja? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir das gleichermaßen mit in den Blick zu nehmen haben. Und das heißt ja oft auch ein Stück, wo gebe ich mich rein mit dem Meinen, aber wo muss ich mich vielleicht auch ein Stückchen zurücknehmen, damit das, was für andere bedeutsam ist, ebenfalls gut zum Zuge kommen kann. Ja, und das muss jeder selber entscheiden, und da gibt es ja jetzt nicht mehr die Autorität, die das alles regelt. Früher war das alles etwas einfacher, weil das alles sehr viel mehr durch autoritäre Setzungen ausgerichtet war, wie man zu sein hat und was man tut und nicht tut und so weiter. Das gibt's heute alles nicht mehr und deswegen ist das so anspruchsvoll geworden, weil wir das miteinander aushandeln müssen und es braucht eine gewisse Reife, das in dieser Weise, glaube ich, miteinander dann zu können. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe.
Wenn uns das gelingt, dann gelingt es uns tatsächlich ja vielleicht auch in diesem größeren Ganzen leichter, in dem, ich will jetzt nicht gleich Weltgemeinschaft sagen, aber eben in unserer Gesellschaft, weil ja tatsächlich sich in so einer Großfamilie, hast du vorher auch gerade gesagt, da kann es ja wirklich passieren, dass Menschen zusammentreffen, die wirklich politisch andere Ansichten haben, ja, die aus anderem Umfeld kommen. Wenn dann noch so die Partner der jeweiligen Geschwister dazukommen, dann wird das ja plötzlich recht multi und das hat man sich ja dann wirklich gar nicht mehr ausgesucht. Also weder die eigenen Geschwister, aber deren Partner schon gar nicht mehr. Und da, das fällt jetzt aber auch unter den Begriff Familie. Und da können wir ja eigentlich in dem Sinne, wie du es vorher beschrieben hast, sehr, sehr gut üben, uns mal auf was einzulassen und etwas zu gestalten, wo wir am Ende eine gemeinschaftliche Erfahrung haben. Mhm.
Genau. Was ich jetzt vielleicht aus einer Blickrichtung des Psychotherapeuten noch dazustellen würde, wäre, dass die, die dann am Tisch sitzen, nie nur aus der Ebene ihrer persönlichen Werte und dessen, was vielleicht für das gesamte Miteinander wichtig ist, schauen, sondern oft auch aus der Psychodynamik der Prägung ihrer eigenen Themen. Mhm. Ja, und dann muss sich einer immer besonders in den Vordergrund stellen, damit er dann das Gefühl kriegt, jetzt bin ich der Beste gewesen oder bin ich gesehen worden und so weiter. Und das, diese Psychodynamik, wo dann eigene Themen nicht aufgearbeitet sind, das ist oft das Belastende für das Miteinander. Ja, weil dadurch entweder andere das einfach nur aushalten oder verzweifelt sind, dass das schon wieder passiert oder gar keine Lust mehr drauf haben, dass es sich überhaupt ereignet und so weiter. Also das ist so ein Spezifikum. Also insofern hat es ein Miteinander leichter von Menschen, je weniger, ich würde es jetzt einfach mal sehr hart zugespitzt sagen, je weniger pathologischer Hintergrund der Fall ist. Ja, und deswegen kann man dann unaufgeregter miteinander zu dem sich vereinbaren, was für jeden gut ist.
Sprich, ich kann so ein Weihnachtsfest auch mal nutzen, mich zu reflektieren und mal zu schauen, wie tue ich denn, wie geht's mir so mit meinen Mustern und Rollen und halt vielleicht auch die anderen mal lassen in dem Ihren, wenn ich merke, denen gelingt das vielleicht nicht so gut. Das kann eine gute Übung sein, ja, so in dem Sinne halt.
Ja. Neue Idee für dieses Jahr, oder?
Ja, genau, eine Selbsterfahrung draus zu machen.
Selbsterfahrung am Weihnachtstisch.
Ja.
Ja, und wenn wir es auf unsere Gesellschaft nochmal im Augenblick ganz kurz mit reflektieren, ja, dann ist, glaube ich, das Problem da drin, ob wir wirklich miteinander das Gemeinschaftliche suchen, also unsere Welt und unser Miteinander als Gemeinschaft versuchen zu verstehen, oder ob wir es als aus einer Konkurrenzidee heraus als Gegnerschaft verstehen. Und dann muss ich ja gewinnen und mich durchsetzen. Ja, und dann versuche ich, Gefolgschaft zu finden. Und das passiert leider heute gerade ganz stark. Ja, und das ist, glaube ich, eine große Belastung unserer Zeit, dass wir deshalb übrigens interessanterweise dann auch nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch Setzungen machen. Das sind ja alles keine Dialoge mehr, die geführt wurden, sondern nur noch Setzungen machen, ja. Und im Grunde müssen wir wegkommen aus dieser Machtidee, wer gewinnt, immer mehr hinfinden in eine Idee, die jedem Raum gibt, das sagen zu können, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, heute sind wir, so ist meine Einschätzung, in einer Zeit, die in der Diversität, die dann zum Ausdruck kommt, wenn es jeder sagen kann, scheinbar ein bisschen überfordert. Ja? Und die können wir nicht mehr gut integrieren. Und wenn wir da neue Reife entwickeln, wie wir die halten können, ohne uns selber zu verlieren, dann müssen wir nicht in die Machtseite rutschen, sondern können quasi interessiert bleiben am anderen und die Begegnung halten. Das scheint mir die neue Herausforderung in psychologischer Hinsicht zu sein, die wir zu leisten haben, ja, zu gewinnen haben. Ja. Und das beginnt im Kleinen, deswegen ist das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also die Begegnung der Familie an Weihnachten, ein wunderbarer Ort, an dem wir das üben können und miteinander ja vielleicht auch eine wohltuende Erfahrung machen können, dass es in einem bestimmten Rahmen gelungen ist. Wenn man den nicht überhöht, verstehst du, mit allen möglichen Idealen, was da alles an diesem Abend gelingen sollte und wie toll der werden sollte, ja?
Ich wollte haargenau dasselbe sagen. Also, dass wir das Kleine, dass wir das im Kleinen üben können, auch mal in der Bürogemeinschaft. Also es gibt ja überall kleine Orte, wo wir zusammengestellt sind mit Menschen. Und es liegt auch an uns, an jedem von uns einzeln, aber eben auch an mir, zu schauen, kann meine Bürogruppe eine Gemeinschaft werden, wird eine Familie und ein Familienfest eine gemeinschaftliche Erfahrung. Das ist nicht automatisch gegeben, genauso wie eine Kirchengemeinschaft, wo man sich das vielleicht noch mal mehr erwartet. Ja, eine Gemeinde ist auch nicht automatisch gleich eine gute Gemeinschaft, nur weil es so Worte hat. Das habe ich jetzt so gelernt, oder? Und es liegt noch an dir und an mir, ob das, was wir miteinander erleben, eine Gemeinschaftserfahrung ist oder eben einfach eine Massenveranstaltung. Oder halt ein, also um das Wort von Franklin nochmal zu benutzen. Ja, also so ein anonymes Ding, wo jeder halt seine Sache macht, aber es nicht zu einem Miteinander kommt. Ja.
Ja.
Gut. Also in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Also erstmal schöne Adventszeit, weil kann ja sein, dass das jemand gleich am Anfang hört, aber dann sind wir schon mal gewappnet, können wir uns noch vorbereiten. Ja, danke Christoph, es war ein wertvoller
Dann auch Gedanken. Dir ein schönes Weihnachtsfest, Veronika, im Kreise deiner Lieben und Familie und allen Hörerinnen und Hörern hier, dass sie eine gute Zeit haben und ja, vielleicht ein bisschen angeregt sind aus dem, was wir heute besprochen haben, dieses Miteinander mit etwas anderen Augen mal zu beobachten und vielleicht so sich die Frage zu stellen, was kann ich da für einen Beitrag leisten, dass es eine gute Gemeinschaftserfahrung wird. Wäre ja eine schöne Herausforderung. Vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. Ja, und auch danke für das Miteinander, das auch hier in dieser kleinen Podcast-Community entsteht. Weil das merken wir auch immer wieder, wenn sich wer meldet. Und vielleicht merkt man es auch, ohne dass man sich meldet, also dass etwas entsteht. Ja.
Genau. Übrigens, an der Stelle darf ich einmal sagen, das ist heute die 30. Folge, die wir aufnehmen.
Ja. Gratulation. Das feiern wir. Ja. Ja, gut. Dann, lieber Christoph, tschüss. Bis bald im neuen Jahr.
Okay. Tschüss, Veronika. Ciao.
Fragen des Menschseins.